Der Nobelpreis für Physik 2024 geht an den Amerikaner John Hopfield und den Briten Geoffrey Hinton.
This year's prize is about machines that learn.
Neuronale Netzwerke sind die Technologie, die jetzt in allen Dingen, wo KI draufsteht, eigentlich innen drinnen sitzen.
But I am worried that the overall consequence of this might be systems more intelligent than us that eventually take control.
Der Physik-Nobelpreisträger, der ist gar nicht ganz glücklich nur mit dem, was aus seiner Entdeckung geworden ist. Interessant. Für entscheidende Ideen zum maschinellen Lernen gibt es dieses Jahr den Nobelpreis für Physik. Das waren Stimmen von der Bekanntgabe und von Kollegen. Ich bin Miriam Stumpfe. Und als wir das in unserer Redaktion im Livestream aus Stockholm gehört haben, da waren wir schon ein bisschen überrascht. Physik-Nobelpreis. Den gab es in den letzten Jahren zum Beispiel für das erste Foto eines schwarzen Loches, für die Vorhersage des Higgs-Teilchens, für Pionierarbeit in der Klimaforschung, für die Beobachtung von Gravitationswellen und solchen Sachen. Aber seit wann mischen Physiker und Physikerinnen denn auch bei der Entwicklung von KI mit? Stefan Geier, ihr kennt ihn gut aus diesem Podcast, der kennt sich aus in Physik, ist jedes Jahr unser Mann für den Physik-Nobelpreis. Ja, ihn frage ich jetzt, was hat denn KI beim Physik-Nobelpreis zu suchen? Ist das nicht was für Informatiker und Mathematikerinnen?
Haben ja viele angemerkt, nachdem die Preisträger verkündet worden sind. Also wenn man sich die Werdegänge der beiden Forscher anschaut, dann sieht man auch, dass die Disziplinen und eben die Werkzeuge, die man in den verschiedenen Wissenschaftsrichtungen inzwischen braucht, die überschneiden sich eben. Und diese Unschärfe, die wird immer größer. Und es ist aber schon berechtigt, dass es für Physik ist, weil die beiden haben eben elementare Bausteine für die künstliche Intelligenz entwickelt. Und die Ideen dafür, die haben sie aus der Physik genommen.
Was genau ist es denn?
Zum Beispiel die statistische Physik. Also da geht's, wird sehr detailliert. Also da geht es zum Beispiel, wenn ich mir ein Gas anschaue und will wissen, welches Teilchen hat denn wie viel Energie? Wie ist die Energie in diesem Gas verteilt? Brauche ich die statistische Physik? Und das ist so eine Idee, die die beiden genommen haben. Die haben mit mehreren solchen Ideen eben jongliert und dann könnte man sagen, das Ganze in Computercode gegossen und damit eben diese ersten einfachen Maschinen gebaut, die lernen können.
Also das waren Werkzeuge, die Sie eigentlich auch als Physiker brauchten oder die nützlich sind für Sie. Und das ist aber was, wo man dann gemerkt hat, aha, da kann man noch mehr mitmachen.
Damit kann man auch eine Maschine bauen, die eben was kann, was die Maschinen vorher noch nicht konnten. Und es gibt noch eine zweite Ebene, diese Anwendungen von maschinellem Lernen, also künstliche Intelligenz, die wird gerade in der Forschung und da vor allem in der Physik seit vielen Jahren benutzt. Du hast es gesagt, so findet man ein schwarzes Loch, die Gravitationswellen, das Higgs-Teilchen wäre nie ohne diese Technologie gefunden worden oder auch entfernte Planeten kann man finden oder Medikamente entwickeln. Und seit kurzem haben wir alle ChatGPT in der Hosentasche. Also für die Physik und auch inzwischen für uns ist diese Technologie ein großer Schatz geworden.
Okay, wir schauen uns jetzt mal diese Werkzeuge an, an denen Sie gearbeitet haben. Das ist ja schon 40 Jahre her, ist ja schon eine lange Zeit in der Welt. Was war das genau?
Im Wesentlichen haben Sie versucht, damals schon nachzumachen, wie unser Gehirn funktioniert, wenn es lernt. Und wenn man sich das mal ganz genau anschaut, ganz einfach, nehmen wir ein kleines Kind, das sieht einen Dackel und dann kommt der Erwachsene und sagt, das ist ein Hund. Und dann kommt irgendwann vielleicht ein Berner Sennhund und dann sagt jemand, das ist auch ein Hund. Der kann so ausschauen offenbar und so und dann formt sich im Hirn ein Muster und wenn das Kind dann irgendwann einen Mops sieht, dann denkt sie, ist auch ein Hund, obwohl es diesen einen Mops noch nie gesehen hat. Da arbeitet also ein neuronales Netzwerk, ein echtes, ein biologisches.
Sehr faszinierend eigentlich, gell?
Mhm. Absolut. Ich meine, ich habe nur ein paar Nervenzellen. Die sind relativ einfach natürlich an der Basis und die sammeln Informationen. Die gewichten dann aber auch diese Informationen und spucken dann eben was Sinnvolles aus. Und die Frage, die sich die beiden Physiker gestellt haben, damals schon, wie kann ich das nachbauen? Wie kann ich simulieren, dass eben ein Computer auch so was Sinnvolles, Nützliches ausspuckt?
Wie haben Sie es dann nachgebaut?
Naja, die Maschine muss eben auch lernen, was funktioniert gut und braucht wenig Energie, ist ja auch in unserem Gehirn sehr wichtig, und was eben nicht. Also stellen wir uns vor, eine Gruppe von Menschen will aus dem Dschungel ohne irgendwelche Wege rauskommen, dann geht der eine da und der Weg erweist sich als sinnvoll, der andere geht da und sagt, nee, da kann man eigentlich nicht lang gehen. Und dann werden sich mit der Zeit irgendwelche Trampelpfade ausprägen, die immer stärker werden, weil die eben gut funktionieren und da braucht man nicht so durchs Dickicht gehen, kostet nicht so viel Kraft. Und so ähnlich kann kann man sich vorstellen, vereinfacht in unserem Gehirn genauso, die Nervenverbindungen, die funktionieren, die bleiben, die werden immer stärker und andere eben nicht.
Okay, der Trampelpfad, der wird ein Weg und das reicht schon?
Es kommt noch eine entscheidende Zutat dazu. Und zwar muss ich immer wieder überprüfen, welcher Weg geht gut, welcher weniger. Und wenn ich das einem Computer beibringen soll, ja, dann kann ich ihm natürlich ganz starr die Wege zeigen, die er gehen soll. Wenn du diesen Baum siehst, dann geh da lang. So macht es ein übliches Computerprogramm. Aber diese neuronalen Netzwerke, die arbeiten anders. Die probieren selbstständig neue Wege aus und sagen, der war nicht so gut, der kriegt eine 6 und der war schon besser, der kriegt eine 4 und der ist sehr gut, der kriegt eine 1. Und das kann der Computer natürlich sehr schnell machen, kann es immer wieder machen und dann eben energieeffizient sehr gut die Ergebnisse erzielen.
Okay, das ist so ein tolles Konzept, dass es inzwischen eigentlich in allem Möglichen drinsteckt.
Genau, also nehmen wir eine Ingenieurin, die ein selbstfahrendes Auto entwickeln will, dann soll dieses Auto erkennen, da ist ein Objekt vor mir und ich muss anhalten oder muss nicht anhalten. Dann muss ja dieses Auto irgendwelche Muster erkennen. Und solche Muster können solche neuronalen Netzwerke sehr gut in großen Datenmengen finden und muss eben überprüfen, passt das zu dem, was ich kenne? Ist das ein Mensch? Geht der auf zwei Beinen? Bewegt er sich so schnell, dass er mir in die Quere kommt? Dann muss ich anhalten. Und solche Beispiele gibt es natürlich zig. Und die funktionieren aber eben nur mit diesen ganz grundlegenden Werkzeugen, die die damals entwickelt haben.
Und funktionieren dann eben zum Beispiel auch, wenn das Smartphone mir simultan was übersetzt oder solche Dinge, die wir jetzt alle aus Chatbots und den neuesten KI-Entwicklungen kennen.
Beruhen alle auf diesen Prinzipien, sind natürlich weiterentwickelt worden und was ganz bedeutend ist, die Computerpower ist natürlich größer geworden. Ich kann heute mit solchen Maschinen Muster in riesigen Datensätzen finden und das macht ChatGPT, das macht in der Medizin zum Beispiel auch eine Maschine, die auf Bildern Krebs erkennen soll. Da kann man natürlich einen Radiologen fragen und sagen, ja, der Radiologe schaut sich das an, das ist was, das kenne ich nicht, da könnte was komisch sein. Da kommt in der Maschine, der kann ich natürlich Millionen von Bildern oder alle Bilder, die es gibt, kann ich der geben und die kann dann eben selbstständig lernen, das ist normal, das ist nicht normal. Also die Anwendungen sind schon sehr, sehr sichtbar heutzutage.
Haben sich das, was durch diese wachsende Computerpower jetzt möglich ist, haben sich das denn die beiden, die jetzt den Nobelpreis bekommen, der John Hopfield und Jeffrey Hinton, haben die sich das ausgemalt damals?
Nein, also gerade Jeffrey Hinton hat sich sehr skeptisch geäußert, auch weil er gefragt worden ist, ob er das eigentlich bereut, was er damals gemacht hat. Und er hat gesagt, aus damaliger Sicht würde er es wieder so machen. Wenn er sehen würde, was heute draus geworden ist, wäre er wesentlich zurückhaltender.
Also er hätte auch gar nicht gedacht, dass es so leistungsfähig wird.
Genau, also er hat gesagt, vor kurzem mal in einem Interview, sie haben damals schon gedacht, dass Computer schneller werden, aber vielleicht 100-mal schneller, dass sie aber millionenmal schneller werden und dass diese Entwicklung auch noch weitergeht, das haben sie damals tatsächlich nicht erwartet.
Und deswegen hat er auch ein bisschen Angst vor einer Superintelligenz, die uns auch schaden kann?
Wie viele andere Leute. Also es gibt ja viel Kritik an diesen Maschinen, die mit künstlicher Intelligenz lernen, dass die eben außer Kontrolle geraten, weil sie eben selbstständig immer weiter lernen. Es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, so eine Superintelligenz, die dann wirklich klüger wird als wir oder so, da sind wir noch lange nicht oder die uns bedroht. Er hat sich selber auch klar dazu geäußert, dass es gefährlich werden kann. Und wenn man seinen Werdegang anschaut, Jeffrey Hinton, der hat ja damals eine Firma gegründet, die hat er an Google verkauft, inklusive sich selbst und hat lange für Google gearbeitet. Und 2023 dann gekündigt. Und zwar aus dem Grund, weil er offen über die Gefahren von KI sprechen will. Und das macht er auch seitdem.
Also er bereut es, dass er es entwickelt hat?
Aus damaliger Sicht hat er gesagt, würde er es wieder so machen. Aber heute zeigt er natürlich, dass wir eine große Verantwortung haben mit dieser Technologie. Bei all den Chancen, die wir damit haben und die wir auch täglich sehen, ja, die Gefahren muss man mitdenken.
Wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, ein bisschen überraschend, wenn man diese ganzen Physik-Nobelpreise der letzten Jahre anschaut, jetzt KI, was man eigentlich woanders verortet. Aber du hast erklärt, eben die Physiker, die sind in allen möglichen Fachdisziplinen unterwegs. Aber die Frage, hattest du die beiden auf dem Zettel?
Ich habe es ehrlich gesagt auch gegeben über die Jahre, mich an den Spekulationen zu beteiligen, weil die schwedische Akademie da immer wieder überrascht. Ich habe nur einmal richtig gelegen. Ich glaube, dass dieses Thema kommt, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, das war klar. Dann muss es natürlich auch in der Physik verortet sein, weil es passt nicht in den Nobelpreis für Medizin und auch nicht für den in Chemie. Und da passen diese beiden Preisträger auch gut dazu. Also Ich glaube eher, dass dieser Preis auch so ein bisschen zeigt, dass diese Technologie, die wir heute schon im Alltag nutzen und immer mehr nutzen werden, in der Wissenschaft und in der Wirtschaft routinemäßig inzwischen, dass wir damit vorsichtig sein müssen, dass wir vielleicht doch irgendwie internationale Regeln finden müssen, dass wir das Ganze im Griff behalten. Das ist eine gigantische Herausforderung, keine Frage. Aber die beiden haben eben diese Welt geöffnet und diese Welt bringt eben auch große Verantwortung mit sich.
Da haben sie einen mächtigen Geist aus der Flasche gelassen, auf jeden Fall. Die Physik-Nobelpreisträger John Hopfield und Jeffrey Hinton. Vielen Dank fürs Einordnen, Stefan.
Gern.
In den Shownotes, da findet ihr noch mehr Infos. Links zu Infos zum Physik-Nobelpreis und auch zu den anderen wissenschaftlichen Nobelpreisen dieses Jahr, Medizin und Chemie. Auch da gibt es bei uns jeweils eine Folge, haben wir euch auch verlinkt. Könnt ihr weiterempfehlen. Und wir sagen jetzt erstmal Ciao.
Stefan Geier
und Miriam Stumpfe.
Servus.
Ciao.